Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 52. Und weil der Chat schon ein bisschen nervös wurde, haben wir heute einfach mal das Wetter weggelassen. Ist sowieso dunkel draußen, sieht eh keiner. Heute ohne Jens und ohne Andi, aber ich habe mir trotzdem Verstärkung ins Studio geholt. Bei mir ist Marc Seger. Hallo.
Servus.
Hi, funktioniert prima. Wir reden heute ein bisschen über ja Studium, Master und sowas, Informatik und vor allem über das Google Android, über das Betriebssystem, kann man das so nennen, Plattform.
Ja.
Und ja, im Speziellen vielleicht auch über dieses eine Telefon oder sehr, sehr viel gibt es ja davon noch nicht. und es gibt Musik, wie immer, oder nicht wie immer, aber diesmal auf jeden Fall, kommt von zwei Hörern diesmal. Und zwar von David, der das ja letztes Mal auch schon ein bisschen gemacht hat, aus der Schweiz, und von Tobias, und die haben sich ein paar Lieder gewünscht. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wie gesagt, pass auf, das Lied will ich unbedingt hier mal in der Sendung hören. Dann schreibt doch einfach eine E-Mail an info@radiotux.de und dann spielen wir das hier auch. Und ja, ihr könnt natürlich derweil schon mal in den Chat kommen unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux. Und ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, hier noch mitzumachen. Ihr wisst ja, anrufen geht auch unter 0711 8923 2620. Aber jetzt erstmal Musik. Und zwar ein Lied, was sich komischerweise beide unabhängig voneinander gewünscht haben. Das ist 7. Und zwar schreibt man da tatsächlich eine 7 und dann nochmal IEBEN. Ganz lustig. Und der Titel ist Schrei, zu finden auf Jamendo und steht unter, ja, wie immer, Creative Commons. Und es ist aus dem Genre Rock oder Alternative. Das Lied ist ein bisschen lang, also wer jetzt unterwegs gerade ist und keine Lust hat, Musik zu hören, der springt einfach 5 Minuten 15 vor. Allen anderen wünsche ich viel Spaß bei dem folgenden Titel.
Durchs leere Land, kalt und einsam, matt und traurig, ein leerer Mann am weiten Strand. Hass und Liebe, Zweifel und Neid treiben ihn nachts durch die Stadt. Ein depressiver Ego-Mann, der lautlos schreit. Ich hatte alles, ich hatte alles, warum hab ich es nicht mehr? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wäre. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, schreit, schreit um sein Leben. Verzweiflung ist ein hartes Wort. Sein Blick hat mir von Frau zu Frau zu Frau auf. Feines Land an jedem Ort. Am Abend färbt sich alles blau. Kaltes Glas an seinen Lippen. Hartes Metall an seiner Stirn. Ein Suchtzerfressner, schon kurz, bis es noch der lauthals schreit. Ich habe nichts, ich habe nichts von dem, was wichtig ist. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, auch viel zu viel für mich. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, schreit, schreit um sein Leben. Viel zu dünnen Wänden, eine elende Woche, eine quälende Woche beginnt zu enden. Oh, oh. Und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr. Und er schreit, um sein Leben.
Ja, ich hoffe, euch sind die Ohren nicht abgefallen und ihr seid immer noch dran. Das waren 7 mit Schrei, wie immer freie Musik, die ihr euch einfach so aus dem Internet herunterladen könnt. Einfach mal auf Jamendo suchen oder nach der Sendung auf linuxpodcast.de gehen, den Blog zur Sendung, und da steht dann die ganzen Links und so alles nochmal drin. Ja, kommen wir zu unserem ersten Thema, und zwar im Informatikstudium. Und zwar im Speziellen, wenn man schon so ein bisschen fortgeschritten ist und nicht das Glück noch hatte, ein Diplom anzufangen, dann hat man erst so seinen Bachelor gemacht und danach macht man irgendwie so ein, also ich meine, da könnte man schon aufhören und arbeiten gehen, aber das mit dem Arbeiten gehen ist ja gerade nicht so toll. Weiß nicht, wer das schon mitgekriegt hat, diese große Krise da und so. Also studiert man weiter und das ist dann Master. Und Marc, du studierst sowas gerade?
Genau, ich studiere den Computer Science and Media Master, so nennt sich der Studiengang, hier an der HDM in Stuttgart. Ist quasi der Nachfolger zu dem Medieninformatik-Bachelor, den man hier auch machen kann.
Das Ganze nennt sich dann konsekutiv, ein genau konsekutiver so. Master. Das heißt also, wenn man den Bachelor vorher schon studiert hat, dann baut der darauf auf. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind nicht oder nur teilaffin oder wie ist das? Das ist ja alles schwierig. Macht Spaß?
Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht weitergemacht.
Was bietet der Master jetzt so, vielleicht gerade im Gegensatz zum Bachelor?
Im Gegensatz zum Bachelor ist es erstmal kleinere Gruppen. Also gut, an der HDM waren selbst die Bachelorgruppen meist so bei, ja, am Anfang Grundlagenvorlesungen 30 Leute, wenn es nur rein Informatik war. Der Master ist jetzt immer so bei 15. Also man kriegt ein sehr, sehr persönliches Verhältnis auch zu den Vortragenden und zu seinen Comedy-Tonen, die kennt man im Grunde auch alle.
Ist es, was ist denn der große Unterschied jetzt zwischen Bachelor und Master? Also ich habe ja immer eher so das Gefühl, da ist jetzt, da wird man noch mehr selbst gefordert. Also es war ja beim Bachelor schon sehr, also gerade in den ersten Semestern schon so, als würdest du in die Schule gehen irgendwie.
Genau.
Du hast so 30 Leute in der Klasse und jeder hat dir gesagt, du musst den Kurs machen. Und im Endeffekt war es irgendwie so, als wärst du aus der Schule rausgefallen und würdest einfach weitermachen an der Stelle.
Genau. Wie du es gerade erwähnt hast, beim Bachelor war es eben, gerade die ersten 3 Semester sind im Grunde im Bachelor vorgegeben, was ja auch ganz sinnvoll ist. Man will ja auch, dass man Grundlagen vermittelt und dass jeder ungefähr so einen gleichen Stand hat, wenn er sich mal anfängt zu spezialisieren. Im Master ist es so, wir haben eigentlich nur 2 Vorlesungen hier an der ADM, die wirklich vorgegeben sind. Das sind 2 Projektmanagement-Vorlesungen, heißt dann Management von IT-Projekten und agiles Projektmanagement. Und alles, was darüber hinausgeht, kann man im Grunde frei wählen. Bedeutet, man hat da die Möglichkeit, sich komplett nach seinen Interessen in den Vorlesungsplan zu stürzen. Und gerade was die Selbstständigkeit angeht, ist es auch so, dass früher eben im Bachelor größtenteils der Fall war, dass wirklich Klausuren geschrieben wurden. Bedeutet, man hat eigentlich das Großteil vom Semester, zumindest im Großteil der Vorlesungen, recht wenig gemacht. Man war halt anwesend, hat sich seine Notizen gemacht, aber wirklich prüfungstechnisch ging es dann erst gegen Ende los.
Mhm. Oder war nicht anwesend und hat nur die Prüfung geschrieben.
Oder so, das soll es ja auch geben und soll dann auch irgendwie halbwegs gut ausgegangen sein.
Ja, 4-0. 4-0 gewinnt, oder?
Ja, im Master ist es so, da wird es nicht so gut klappen, denn, also zumindest bei mir dieses Semester, ich habe keine Klausuren. Ich hatte jetzt, ich glaube, so grobe 5 bis 6 Vorlesungen. Ist jetzt ja auch schon gute paar Tage her. Und in den Vorlesungen waren die Prüfungsformen eigentlich durchgängig entweder Präsentationen oder kleinere Projekte, die ich mit 2, 3 anderen Leuten gemacht habe und da dann nachher noch eine kleine Doku zuschreiben musste. Und so ist es wirklich eher eine interaktivere Sache. Bedeutet, ich bereite meine Präsentation vor, halte die vor meinen Kommilitonen, bekomme da auch direktes Feedback und ja, es empfällt eben wirklich dieses zwanghafte Lernen, Fakten auswendig lernen und einfach nachher wiedergeben und danach vergessen, sondern man beschäftigt sich auch wirklich mit dem, was man da macht.
Ja, das würde mir auch mehr zusagen. Ich fand es immer blöd, dieses Wissen abfragen. Ja, da paukt man da alles in seinen Kopf rein, dann schreibt man eine Klausur drüber und danach vergisst man es am besten schnell wieder, weil ich meine, brauchst du irgendwie diese Grundlagen-Printtechnik, die wir hatten, noch jemals in deinem Leben?
Ich denke nein. Ich hoffe nein.
Also es ist so, da gab es schon einige Vorlesungen, wo ich gedacht habe, brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ja, für wen würdest du so ein Masterstudium jetzt empfehlen? Also ich meine, gerade hier an der HDM jetzt vielleicht.
Ach, prinzipiell eigentlich für alle, die im Bachelor Spaß hatten. Also ich hatte einen Bachelor fertig und damals war noch nicht so wirklich Wirtschaftskrise, zumindest wusste noch keiner. Und ich meine, die Gehälter, die man da bekommen hat, wenn man rausging, waren auch gut. Aber ich habe mir gedacht, Master sind jetzt an der HDM nur 4 Semester. Das ist ja entweder diese 6 Semester Bachelor, 4 Master oder 7 Bachelor, 3 Master Möglichkeit.
Es gibt sogar auch 8 und 2. Aber das ist noch seltener.
Okay, das ist dann recht wenig. Also gerade auch die 4 Semester Master, das ist ja, das sind 2 Jahre. Im letzten halben Jahr macht man nur seine Masterthesis. Bedeutet, man ist da auch in irgendeiner Firma wahrscheinlich zugange. Und da habe ich mir gedacht, dann hänge ich das doch einfach hinten dran.
Okay. Gab jetzt also einfach, weil du Spaß hattest am Studieren, sonst...
Genau. Es, ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Was vielleicht noch ein bisschen ist, im Master gibt es mehr Möglichkeiten, sich so Richtung Soft Skills zu entwickeln. Da gibt es dann Sachen wie Personalauswahl, Verhandlungstechnik. Das gab es zwar auch schon im Bachelor, aber wird im Master halt weitergeführt. Und es bestehen auch die Möglichkeit, mehr so Vorlesungen, die ein bisschen Richtung Management von IT-Projekten gehen, Produktentwicklung, wenn man mal irgendwas gemacht hat, wie man das dann anständig rüberbringt und teils auch wirklich Sachen mit anderen Masterstudiengängen zusammen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Unternehmenskommunikation ein. Das ist mit Informatik wenig zu tun, aber wenn man später das Ganze mal professionell machen will, dann ist es sicher gut, dass man auch da was von gehört hat. Mhm.
Du kannst also teilweise auch was von anderen Masterstudiengängen hier an der HDM nehmen?
Nicht nur teilweise, eigentlich fast komplett. Ich glaube, da gibt es irgendwo eine Begrenzung von 30 von diesen sogenannten ECTS. Also im Grunde, ich kann ein Semester damit verbringen, wirklich nichts Informatikmäßiges zu machen, sondern da gibt es dann Vorlesungen wie Schallplattenkritik oder from Clay to 3D, also so Knetmännchen machen und die dann irgendwie nachher animieren. Da gibt es viele Sachen, aber wobei man sagen muss, ich persönlich mache es jetzt zum Beispiel eher nicht, weil es gibt auch im Informatikstudiengang so viele gute Vorlesungen, dass man eigentlich schon ausgebucht ist, wenn man sich dafür interessiert.
Was bietet jetzt das Informatikstudium, also der Master hier?
Der setzt ungefähr so wie der Bachelor hier auch, setzt darauf auf. Es gab ja im Bachelor auch, wie im Master, so Themen. Es gibt das Thema Security, so Sicherheit von Netzen, Sicherheit von Programmen, was angefangen von einfachen Sachen wie, was ist so ein Buffer Overflow, was man auch hin und wieder mal hört, bis hin zu komplexeren Themen. Das ist so der Security-Bereich. Dann gibt es noch den Bereich Netze im Grunde, der grenzt so quasi den Security-Bereich an, also Vorlesungen Next Generation Internet. Was kommt da als nächstes? Was ist dieses IPv6, von dem alle reden? Und wie wird sich die ganze Situation bezüglich Telefonnetzen und so weiter wandeln? Dann gibt es natürlich noch das übliche Software Engineering, was ja in keinem gestandenen Informatikmaster eigentlich fehlen darf. Also Programme erstellen, wie mache ich die, wie lasse ich die skalieren, wie halte ich die wartbar? Und dann gibt es natürlich noch den Bereich, von dem ich eigentlich am wenigsten Ahnung habe, der ist so Richtung Computergrafik, also 3D-Animation, auch die Algorithmen zum Beispiel Bilderkennung und die Schiene. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts vergessen.
Ja, wie findest du die Auswahl an Themen, die es jetzt hier so gibt?
Die Auswahl ist recht gut, muss man sagen. Also jetzt auf den Master bezogen, der Master ist jetzt noch ein recht junger Studiengang. Bedeutet, der ist jetzt, glaube ich, 3 Semester läuft er hier an der HDM. Und das Schöne ist, es gibt eine gute Auswahl an Themen, aber wir haben auch direkt bei der Einführung gesagt bekommen, Jungs und Mädels, wenn ihr noch irgendwas wisst, wo der Master nicht bietet, irgendeine kleine Lücke, dann kommt einfach zum Studiengangsleiter, sagt dem das, macht einen Vorschlag, welche Themen wollt ihr behandelt haben, und da wird dann sich bemüht, eine Vorlesung einzurichten. Und erstaunlicherweise hat es auch extrem gut geklappt. Also wir haben jetzt vor einem Vierteljahr ungefähr quasi eine Fortführung von so einer Bachelor-Vorlesung, die wir hatten, uns überlegt, hatten dann ein paar Themen aufgeschrieben, auch den Menschen, der das damals gehalten hat, aus der Industrie als Tutor quasi vorgeschlagen, und das wurde dann auch so umgesetzt und wird nächstes Semester schon angeboten.
Okay, also man kann hier ein bisschen auch was bewirken.
Man kann auf jeden Fall sehr viel bewirken.
Okay, das klingt gut. Ja, ich bin ja jetzt auch mal doch endlich fertig geworden mit dem ganzen Studium, zumindest mit dem ersten. Und bin jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht doch vielleicht noch einen Master studiere, und wenn ja, dann wo. Was hat dich jetzt bewogen, den einfach weiterzumachen und nicht vielleicht mal die Hochschule zu wechseln?
Ja, also mir hat's generell gefallen, hier an der FH, also wie am Anfang vom Studium war es auch die Überlegung, gehe ich jetzt an die Uni, mache das Softwaretechnik. Ich hatte auch irgendwie Zulassungen für Anglistik und Politikwissenschaften, also ganz andere Richtung. Aber so das Umfeld an der FH hat mir einfach gefallen. Universität, Erstsemestervorlesung, 500 Leute in dem Hörsaal.
Ja.
Da kennt man dann ungefähr gar keinen beim Namen, und der Professor würde ich dann auch erst im Hauptstudium wirklich erkennen. War an der FH eben das Positive. Also ich glaube, selbst nach dem zweiten Semester ging es los, dass die Professoren immer einen erstmal grundsätzlich alle auf dem Gang wiedererkannt haben, so als Minimum. Und die kannten einen dann mit der Zeit auch alle per Namen. Man hat hier so Sachen wie einen Stammtisch, zu dem zum Beispiel Professoren und Mitarbeiter auch einfach kommen. Man geht dann mit denen auch von mir aus mal ein Bier trinken. Und das Familiäre hat mich doch bewogen, hier an der HDM, also auf die FH zu gehen.
Würdest du auch Leuten empfehlen?
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, es gibt Leuten, denen vielleicht das Universität, das bisschen anonymere, doch mehr liegt, aber das war jetzt nicht so meine Sache.
Der Vorteil von diesem Bachelor-Master-System ist ja auch eigentlich, dass man nach einem Bachelor sich jetzt doch nochmal woanders umgucken könnte, mal die Hochschule wechseln.
Genau.
Also das ist was man jetzt bei einem Diplom nicht so machen kann. Da kann man, oder schwieriger eher, wenn man sagt, gerade gehst du nach dem Vordiplom irgendwo anders hin. Das ist doch schon ein bisschen...
Ja, also bei uns gab es auch nach dem Bachelor einige Leute, die jetzt wirklich an Universitäten gegangen sind, also von der Fachhochschule an die Uni. Und im Grunde ist es auch so, dass die eigentlich gleichwertig sein sollen. Ich meine, die werden ja alle akkreditiert, diese Bachelor-Studiengänge. Bedeutet, ja, da kommt eine Kommission, schaut sich das an und sagt, okay, ihr arbeitet so und so viel. Und meist ist es eben der Unterschied an der FH sind die dann meist mehr anwendungsorientiert und an der Uni mehr forschungsorientiert. Aber generell gibt es dann auch keinen Bachelor, Klammer auf FH. Das ist einfach ein Bachelor of Science zum Beispiel hier an der HDM. Ja. Oder wenn man jetzt in Esslingen studiert, ist es zum Beispiel größtenteils der Bachelor of Engineering.
Steht ja auch nicht mehr im Titel. Also früher stand ja dann Diplom-Informatiker FH oder so. Genau. Jetzt steht es ja überhaupt gar nicht mehr dabei. Ich meine, an der Uni zu gehen würde sich rentieren oder ist gut, wenn man natürlich noch eine Promotion machen will danach. Weil da die FHs haben nicht das Promotionsrecht. Das heißt also, du müsstest immer irgendwie eine Universität finden oder zumindest eine Kooperation mit einer Universität, die die FH dann hat, dass du promovieren kannst.
Genau, aber man hat zumindest nach dem Master hat man selber das Promotionsrecht. Also ich darf dann
Du darfst eine Uni aussuchen.
Genau, man braucht im Grunde eigentlich nur einen Betreuer, der da Zeit für einen hat. Wie schwer oder leicht das jetzt sein wird, ist die andere Frage. Mhm. Aber ja. Es ist gut in der Informatik eh nicht so oft, dass dann doch jemand einen Doktor in Informatik machen will.
Ja, ich meine, irgendjemand muss ja auch später mal Professor werden und die ganzen Leute wieder ausbilden.
Ja gut, muss man ja kein Doktor für sein. Da haben wir ja auch einige Leute. Ja, gut, also zumindest also, an der FH, ich weiß es nicht.
Heutzutage, ich war ja eine Weile im Fakultätsrat, wenn du da jemanden, also wenn da jemand von der Berufungskommission vorgeschlagen wird, der keinen Doktor hat, also da macht das Ministerium schon Ärger. Das okay. musst du wirklich gut begründen und meistens kriegst du es nicht durch. Also wenn du Professor werden willst und keinen Doktor hast, dann ja. hast du eigentlich schon mal fast gar keine Chance. Genau. Selbst wenn du super, super genial gut bist.
Ist eben auch der öffentliche Dienst, wo es dann irgendwie für weh sonst was Professuren gewisse Anforderungen ja. gibt. Das ist also, ich arbeite so nebenbei ein bisschen beim Fraunhofer-Institut und da ist es genauso, dass es da auch, da werden dann auch wirklich wird auch wirklich unterschieden zwischen Bachelor FH und Bachelor Universität. Da ist also auch das Lohnniveau etwas anders.
Aha, okay.
Ist halt öffentlicher Dienst.
Hm. Obwohl Fraunhofer ist nicht 100% öffentlich.
Ja, werden aber glaube ich nach TVÖD bezahlt oder irgend sowas in der Richtung. Ah, okay. Also recht nah dran. Hm.
Tja, ja, ich bin immer noch so ein bisschen unentschieden, ob ich jetzt tatsächlich doch nochmal mich aufmache an der Uni. Ich meine, ein Vorteil von der Uni, was auch teilweise Nachteil sein kann, Vorteil ist, du hast ein viel, viel größeres Angebot. Ja. Also hier, ich habe mir ja die Vorlesungen hier so angeguckt und mir sagen halt, ja, sagen wir 30% würde ich unbedingt gerne machen wollen, aber der Rest interessiert mich jetzt nicht so. Hm. Und ja, ich weiß nicht, ob man damit dann so ein Studium, sein Masterstudium noch füllen kann.
Genau. Ja, das war am Anfang auch echt ein Problem. Also als die ersten Masterleute reinkamen, gerade auch HDM ist ja recht klein, ich glaube 10
Professoren. Waren 3-4 Leute waren es.
Ja, das waren dann nicht viele und aber auch die Professoren waren alle bei weitem überdeputat. Weil die haben zwar im Diplom auch was gemacht, aber durch den Bachelor sind sie jetzt halt auch stark da gefordert. Und da kommen aber jetzt in den letzten paar Semestern, ich glaube in jedem Semester kommt eine Vorlesung dazu. Also es baut auch stark auf, gerade auch mit viel Kontakten aus der Industrie.
Okay. Tja, schauen wir mal, wie das sich so weiterentwickelt. Also ich will auf jeden Fall noch einen Master machen, aber die Frage ist wann, mit welchem Geld und wo. Ja. Das ist so alles so ein bisschen das Problem. Also wer sagt, pass auf, die Universität solltest du dir unbedingt noch angucken. Also ich habe jetzt viel geguckt, was so an der TU Berlin geht zum Beispiel, wie da die Vorlesungen aussehen. Das wird mir schon ja ein bisschen mehr zu sagen als hier zurzeit. Hm. Und
was man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch erwähnen soll, ist, dass es so Masterprogramme auch recht oft von Firmen getragen gibt. Bedeutet, die stellen dich ein und du hast einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, dass du quasi für die Firma den Master machst. Bedeutet, du arbeitest dann halt so 50-50 grob und wirst da quasi mitfinanziert, dein Studium von der Firma. Da gibt es bei einigen großen Firmen die Möglichkeit. Man verpflichtet sich dann auch teilweise eben danach bei der Firma zumindest für 2-3 Jahre zu arbeiten.
Mhm. Hast du da eine Information, wo man sich da mehr informieren könnte
jetzt? Also ich weiß persönlich nur, dass SAP und SD&M zum Beispiel sowas anbieten. Also SD&M habe ich jetzt hier irgendwo neulich ein Plakat rumhängen sehen und SAP, das hat ein Kommilitone von mir gearbeitet, die bieten sowas zumindest an. Aber so genaue Infos, was Zentrales, wüsste ich jetzt auch nicht.
Mhm. Weil das ist ja schon, ich meine, die 500 oder mit allem drum und dran sind es ja über 600 Euro. Die muss man auch erstmal zusammenkriegen.
Genau, wobei man sagen muss, also trotz Wirtschaftskrise, es gibt erstaunlich viele Nebenjobs für Informatik. Und gerade wenn man schon einen Bachelorabschluss hat, sind die Firmen da, glaube ich, auch recht dankbar, weil sie, also sie kriegen einen Untertarif. Ich meine, man ist ja auch nicht immer da, sondern ein Student, aber es lässt sich ganz gut nebenbei arbeiten, muss ich sagen.
Machst du irgendwas nebenbei? Also ja, Fraunhofer? Oder
genau, irgendwie? Da arbeite ich gerade so auf 400-Euro-Basis und über die Semesterferien ein bisschen aufgestockt.
Okay, als was?
Als Programmierer quasi.
Okay. Und ein interessantes Projekt, über das du reden darfst?
Oh, ich sag mal nein. Also ja, interessant reden. Ich lasse es mal besser.
Okay. Nicht, dass du noch Probleme kriegst.
Ja.
Gut, spielen wir ein bisschen Musik und machen danach weiter mit unserem zweiten Thema, nämlich dem wahrscheinlich viel spannenderen. Aber ich meine, wer jetzt sowieso mal anfangen will zu studieren, hat ja gar keine Wahl mehr eigentlich zwischen, ob er jetzt Bachelor, Master anfängt oder Diplom. Diplom läuft spätestens nächstes Semester aus. Und ich würde mir den Stress nicht machen wollen, jetzt noch ein Diplom anzufangen, wenn ich weiß, wenn ich ein Semester länger brauche, habe ich eine Arschkarte. Nach, was weiß ich, 8 Semestern oder 9 Semestern wird der einfach zugemacht und dann geht es sowieso nicht weiter. Also man hat eigentlich nicht mehr groß die Wahl. Und vielleicht für die Leute, die zukünftig anfangen wollen zu studieren oder ja, vielleicht jetzt auch ein Masterstudium suchen wie ich. Ja, vielleicht trifft man sich mal oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, was ihr davon haltet, wo er denkt, hey, da guckt ihr mal die Uni noch an, das ist noch interessant oder so weiter und so weiter und so fort. Musik und zwar von, oh Gott, Köhn und Föhr, alles nur Fassad. Gottes Willen, was sind das schon wieder für Lieder hier? Aber ich suche dir ja auch nicht aus, ich habe das Lied auch noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, freie Musik kann ja alles bedeuten. Schauen wir mal, was das nächste Lied so bringt.
Du bist fast überall zu Hause, hast schon fast die ganze Welt gesehen. Und die halbe Welt auch nicht, doch du gefällst nicht jedem. Die meisten deiner Freunde geben dir ihren eigenen Namen. Dein Vater ist Amiland und Hip-Hop ist deine Mom. Und deine Freunde bestimmen, wie du aussiehst, was du machst, wo du auftauchst und auffliegst. Du bist groß und klein, oben und unten. Und so mancher hat dich sogar schon auf dem Boden gefunden. Dank dir ist die Bahn nicht rot, Deutschland nicht arbeitslos. Doch bist du groß und farbenfroh, ist die Strafe hoch, der Schaden groß, doch es ist alles nur Fassade. Und trotzdem bist du echt, manchmal Tage, manchmal Jahre. Du kommst meist geschlichen und gehst mit Gebrüll, da dein Gastgeber dich nicht stets nicht so will. Und das vielen das nötige Auge, um dich zu entdecken, fehlt. Liegt nicht an dir, da du an jeder zweiten Ecke stehst. Manche sehen dich zwar, doch blicken dich nicht. Und manche kennen dich zwar, doch wissen nicht, wer du bist. Deshalb fragen sich die meisten, wer ist es und weiß es. Doch selbst für die, die's wissen, bist du ein dickes Geheimnis. Versehen, buchstäblich zu nehmen, sprühst vor Farben und Ideen, ja du bist täglich zu sehen, du bist ein Phänomen, eine Leidenschaft, volle Euphorie, Leute geben sich die Kanne, wenn sie mit dir um die Häuser ziehen, doch vielleicht ist dann in 100 Jahren jeder Zaun zu hoch und Kameras unsichtbar und vielleicht gibt sich irgendwann nur noch auf Spielkonsolen, auf T-Shirts von Dieter Bohlen bei MTV zu holen, doch zum Glück gibt's noch genug, die für dich zwar nicht gerade stehen, doch dafür nur für dich zig Jahre auf die Straße gehen. Das Problem, die Vernunft, denn unser Staat ist gegen dich und das Gewissen plagt, wenn die Aktion bei Nacht und Nebel ist. Ihr wisst, was ich mein, wenn ihr die Scheiße hier liebt, doch das Gefühl, wenn man einen guten Zug einfahren sieht, toppt nichts. Und deshalb freu ich mich über jeden da draußen, der mit dir befreundet ist.
My name is famous in the street. Famous in the street. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Genau, Radio Tux et Horaz, Ausgabe 52, um genau zu sein. Und der Chat hat sich ein bisschen über die Musik aufgeregt. Ja, ich habe das Lied tatsächlich vorher noch nicht gehört und Lieder könnt ihr hier vorschlagen und diesmal kommen die Lieder von David und von Tobias. Die haben mir ein paar Links geschickt und Lieder rausgesucht und ich habe die einfach mal runtergeladen aus dem Internet und spiele die hier jetzt einfach mal so. Und Namen vorlesen mache ich eigentlich nie vor der Sendung, weil das wäre langweilig. Dann habt ihr nichts zu lachen draußen und manchmal sind das auch komische Namen, die kann ich nicht mal lesen, wenn ich es üben würde. Von daher, ja. Also wie immer freie Musik und tja, Musikgeschmäcker sind verschieden. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr ja die Musik auch einfach immer überspringen. Und ein bisschen Auflockerung muss schon sein, finde ich. Ja, Android. Reden wir doch mal über das, was alle reden gerade. So Mobile Everywhere ist ja irgendwie gerade das hippe Thema und eins dieser kleinen Stückchen ist die Android-Plattform. Und Marc, du hast so ein Ding in der Hand.
Genau, ich habe dieses Google Developer Phone.
Ja. Du kannst es ja auch mal in die Kamera zeigen.
Ich versuche das mal.
Also, weil die Leute heute im Chat stehen irgendwie total auf, dass wir hier eine Webcam haben. Ich normalerweise arbeiten werde mit der ja nicht so, aber hey, wenn ihr jetzt auf die Webcam guckt, dann seht ihr auch mal so ein Telefon. Das ist nicht das G1. Das ist ein...
Jein, es ist, also generell ist es ja dieses ganze G1 und überhaupt, es ist das HTC Dream. HTC ist ja so ein, im Grunde der Hersteller von Smartphones, also im Grunde auch die ganzen XDAs und SDAs und MDAs und wie sie alle gebrandet werden, kommen von HTC. Und das ist dieses HTC Dream, das zum Beispiel auch unter dem Namen T-Mobile G1, ich glaube, powered by Google oder nein, with Google sogar, verkauft wird. Ja, nur dass meine Version von Google direkt kommt und deswegen angeloggt und ohne Vertrag und überhaupt.
Warum hast du so ein Ding?
Weil ich Bekannte in den USA hatte, die irgendwie über Weihnachten herkamen und jeder sich so ein Ding kaufen kann. Und man kann es auch, wenn man keinen Bekannten in den USA hat. Einzige Voraussetzung ist, man ist Google Developer. Google Developer zu sein bedeutet, 15 Euro zu zahlen. Oder ich glaube sogar $15, also nicht mal so viel. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, sich so ein Gerät zu schicken zu lassen. Und das habe ich dann doch auch direkt gemacht. Aha. Genau, man muss sagen, wenn man keine Bekannten in den USA hat, ich glaube, das Gerät an und für sich kostet so $350, falls ich jetzt nichts Falsches sage. Das war damals, als der Dollar noch schwächer war als heute, ganz angenehm. Und ich glaube, das Versenden nach Deutschland ist irgendwo bei $170. Da übernehmen die aber auch die komplette Mehrwertsteuer, den Zoll, den Versand und alles. Also im Endeffekt der Preis inklusive Mehrwertsteuer und Zoll geht.
Okay.
Aber direkt aus den USA ist es dann doch günstiger.
Dabei werden die doch auch gar nicht in den USA gebaut, oder HTC kommt doch aus Taiwan oder ja, so.
Also
die werden dann einmal in die USA geschippt und von daher wieder...
Genau, und in den USA war eben auch der Versand dann umsonst, lustigerweise.
Ja, naja, okay. Gehen wir vielleicht erstmal drauf ein, was ist Android überhaupt? Und woher kommt das? Weißt du da so ein bisschen was?
Ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der Spezialist in der Geschichte, aber generell wurde Android erstmal durch diese Open Handset Alliance ins Leben gerufen. Die Open Handset Alliance ist so ein Industriekonsortium, wie man es so schön nennt, unter der Federführung von Google. Da sind zum Beispiel Firmen drin wie Vodafone, wie T-Mobile, wie Sprint, also auch so quasi ein US-Mobilfunkprovider, sind auch Hersteller drin, wie Sony Ericsson und HTC zum Beispiel und sonst noch auch viele und sogar einige Firmen wie eBay oder dann auch Google. Und die haben sich überlegt, dass es doch ganz nett wäre, mal eine anständige Smartphone-Plattform zu haben, die leicht zu customizen ist und wo das Entwickeln auch nicht ganz so schmerzhaft ist wie auf den anderen Plattformen. Zumindest soweit ich weiß.
Aha. Also ich habe ja ein bisschen weiter zurück. Das war, glaube ich, mal irgendein Startup, was diese Android-Plattform entwickelt hat und ist dann irgendwann von Google gekauft worden. Also so habe ich das irgendwo in Erinnerung, weil es ist ja schon ziemlich Google dominiert. Also wenn du dir sagst, das ist jetzt diese Open Headset Alliance und das sind glaube ich 33 Mitglieder oder so. Mhm. Aber irgendwie Google.
Genau, also die Software, die man so, also Google ist auch der primäre Ansprechpartner eigentlich, sobald man da irgendwas für entwickeln will. Die anderen Leute, die Mobilfunkprovider, haben eben Interesse an den Endgeräten, die später im Programm zu haben. Die Endgerätehersteller haben Interesse, diese Endgeräte zu produzieren. Und die Firmen wollen da im Grunde nur ihre Software draufbringen. Aber Google ist im Grunde die Firma, die auch die ganzen Innereien da so modifiziert hat, dass das eine anständige Plattform gibt. Denn im Kern läuft aber immer noch Linux.
Okay. Das heißt, das Ding ist auch Open Source,
oder? Das Ding ist komplett Open Source, genau. Aha. Also man muss natürlich sagen, bei Smartphones, das Betriebssystem ist Open Source. Was nicht Open Source ist, ist der im Grunde der Mobilfunkprozessor. Das ist ja, die ganzen Smartphones sind ja im Grunde so aufgebaut, dass ich wirklich einerseits einen Prozessor habe, der mir mein Betriebssystem und so weiter abarbeitet und einen separaten Prozessor, der nur das Mobilfunkzeug macht und der ist dann im Normalfall auch geheim und verschlüsselt und überhaupt und man hat nur so ein ganz kleines Interface, mit dem man da reden kann.
Das spricht man wie ein Modem an. Das genau. ist ja auch bei OpenMoko und sowas der Fall, weil die GSM Association ja nicht will, dass man da irgendwas, da könnte man ja das ganze Netz zum Absturz bringen.
Ja, gerüchteweise sind die sehr instabil.
Von daher haben die ja alle Angst vor so einem Open-Source-Telefon. Schon witzig. Ja. Aber wir bauen ja jetzt demnächst, ich weiß nicht, warst du auch auf dem Chaos Communication Congress?
Nee, ich war nur von Stuttgart aus quasi dabei im Netz.
Hast du den Vortrag von Harald Welte gesehen und so, wo sie ihr eigenes Mobilfunk-System aufbauen wollen? Ich meine, so langsam dringt man ja auch in die Gebiete vor, aber ist schon lustig. Ja. Ich habe den leider auch nicht gesehen, aber den muss ich mir nochmal angucken.
Ja, das ist ja generell, war am Anfang ja die Sache, dass die Verschlüsselung noch, die war ja irgendwie ganz geheim und niemand kannte. Und die ist jetzt zwar bekannt und theoretisch kann man jetzt auch über diese Software-Radio-Geschichten da eigentlich auch mitfunken, wie man will, aber trotzdem besteht immer noch so eine gewisse Panik der Anbieter vor so Open-Source-Lösungen, wo dann auch jeder wirklich machen kann, was er will.
Ja. Naja, und der Nachteil bei GSM ist ja zumindest auch, dass sich das Netz immer nicht authentifiziert. Das heißt, also jeder kann vorgaukeln, er ist das Netz. Das heißt, also, wenn ich jetzt eine Basisstation hier hinstelle, kann ich auch sagen, ich bin T-Mobile, Handy, buch dich mal bei mir ein. Genau. Das ist ja genau dieses Prinzip, was bei den IMSI-Catchern benutzt wird. Von daher, Leute, macht GSM aus, benutzt nur noch 3G oder UMTS.
Ja, dann klackert es auch nicht so in den Boxen, wenn ein Anruf kommt.
Ja, das ist auch ein weiterer Vorteil. Aber saugt ein bisschen mehr Akku.
Ja, wird aber auch besser.
Zurück zu Google oder zu Android. Was machst du jetzt so mit dem Ding?
Ich benutze es ganz schnöde primär als Telefon. Installiere da die Anwendungen, die es gibt und erfreue mich der Vielfalt. Und ich habe auch so mal ein bisschen geschaut, wie es denn ist, dafür zu programmieren. Und vielleicht betreue ich da auch nächstes Semester ein kleines Projekt an der HDM, das sich mit Android beschäftigt.
Ich glaube, die HDM hat sogar auch ein paar G1s rumzulegen.
Ja, die haben sich welche besorgt. Das ist ganz nett.
Ja. Und vor allem, wir haben da jetzt auch einen Mobile-Studiengang. Also die müssen ja jetzt richtig in den Bereich...
Die müssen ranklotzen, genau.
Ja. Bist du zufrieden mit dem Ding?
Ja, muss ich sagen. Also eigentlich bis auf die Akkulaufzeit habe ich keine wirklichen Sachen auszusetzen an dem Gerät. Und am Betriebssystem noch weniger.
Wie lange hält der Akku?
Wie immer kommt es darauf an, wie intensiv man was nutzt. Also wenn ich den ganzen Tag mich live per GPS verfolgen lasse, dann hält es keinen Tag. Aber so im Normalfall denke ich, man kommt gute 2 Tage locker hin. Wenn man jetzt nicht stundenlang in der Bahn surfen will oder so. Aber ich habe es eh jeden Abend an der Steckdose, von daher ist es auch nicht das Schlimmste, was mir passieren kann da mal.
Hat das ein eigenes Ladegerät oder so mit USB?
Genau, USB, ein Mini- oder Micro-USB-Anschluss. Also das, was jetzt auch offiziell Standard ist.
Genau. Stimmt. Da haben sie sich ja alle mal wieder in Barcelona getroffen und hatten die tolle Idee, einen Standard zum Aufladen zu machen.
Genau, das ist das Schöne. Also HTC hat das auch in den bisherigen Smartphones eigentlich konsequent genutzt und da geht dann Strom rein und Daten rein und raus und sogar Audio raus. Also kein Klinkeranschluss, aber dafür so ein über USB.
Okay. Ja, was kann man denn mit diesem Telefon so machen? Also du hast irgendwas mit Tracken schon gesagt, hat das Ding GPS eingebaut und so?
Genau, das Ding hat, vielleicht erzähle ich erstmal was über die Hardware, das Ding hat ein GPS eingebaut, es hat auch netterweise einen Kompass eingebaut, bedeutet, ich kann mich auf der Stelle drehen und ich weiß immer, in welche Richtung ich schaue. Okay. Das ist eigentlich auch normalerweise gegeben, aber jetzt kannst du mir mein Handy auch sagen. Es hat WLAN in, soweit ich weiß, nur 2,4 GHz. Hat Bluetooth, hat eine 3,2 Megapixel Kamera, die man im Gegensatz zu vielen Telefonen auch sogar anständige Bilder mitmachen kann, also mit Autofokus und für so gelegentliche Schnappschüsse eigentlich ganz gut. Dann hat es ein Touchscreen, es hat eine QWERTY oder bei mir jetzt QWERTY-Tastatur, eine halbwegs vollwertige. Es hat einen kleinen Trackball in der Mitte, falls man mal zu fettige Finger hat, um wirklich aufs Display langen zu wollen. Und ja, es hat einen, auch ganz nett, einen Erweiterungsslot für Micro-SD-Karten. Mhm. Und ja, ich glaube, das wäre es eigentlich.
Kann ich damit wie beim iPhone so Multitouch-Zeug machen oder ist es nur einfach?
Ja, also die Hardware kann Multitouch, soweit so gut. Nicht so schön wie beim iPhone, so wie ich gehört habe, aber es ist möglich. Die Sache ist, dass aus irgendwelchen Gründen dieses Multitouch im offiziellen Auslieferungszustand nicht aktiv ist. Der Treiber scheint wohl Multitouch-Events abzufeuern, beziehungsweise also da gingen jede Menge Gerüchte, wie das denn jetzt genau war, dass da nur ein paar Zeilen Code auskommentiert waren oder so. Aber auf jeden Fall hat sich eine nette Person da die Mühe gemacht, mal diesen Treiber davon zu überzeugen, auch mit Google Maps zu reden und mit meinen Bildern. Und da kann ich also Multitouch-mäßig jetzt auch mitarbeiten. Aber nur, wenn ich quasi da selber Hand anlege. Ich muss aber auch sagen, ich habe es jetzt nicht so vermisst, weil ja, das Einzige, was man wirklich benutzen kann, ist Webseiten klein und größer machen. Ob ich jetzt bei Fotos es per Multitouch oder per Plusdrücken mache, Gott.
Ich kann aber auch einen Stift nehmen, oder? Also zumindest ist das Betriebssystem unterstützt.
Ob das Betriebssystem, wenn es da einen Treiber für gibt, unterstützt es definitiv. Das Ganze ist aber, soweit ich das im Blick habe, ein kapazitives Display. Bedeutet, solange der Stift aus Haut ist und leitet, wäre das kein Problem. Aber so für den normalen Stylus wirst du da nur das Display anfangen zu kratzen.
Aber soll doch jetzt auch den iPC mit Android geben demnächst?
Also ja, da gibt es so ziemlich alles mit Android. Die Sache ist, dass Android bisher in dem Handy werkelt ja wie in so vielen Geräten. Ich glaube, ein ARM 97532, irgend sowas. Aber die neueste Version ist auch auf x86 Hardware lauffähig. Also das, was so normalerweise jeder in seinem PC drin stecken hat. Und deswegen fangen da jetzt Leute an zu versuchen, das einfach mal auf normalen PCs zu booten.
Ja, und Asus hat angekündigt, sie bauen demnächst ein Netbook mit Android.
Schick, ja. Also ja. Ich habe von so Navis schon gehört, dass es da kommen soll. Und ist ja eigentlich auch eine ganz nette Plattform. Da muss man im Grunde sich nur noch um die Anwendung kümmern und nicht um das, was drunter liegt.
Genau. Ja, du hast schon gesagt, man kann da so ein bisschen Hand anlegen. Was bedeutet, ich kann da auch so, ja, wie man bei iPhone ja sagt, auch jailbreaken oder ich kann da zumindest Rootrechte irgendwie erlangen, dass ich da allen Scheiß drauf machen kann?
Ja, da muss man vielleicht von Anfang an mal ansetzen. Also, wie ich bereits erwähnt habe, das ist ja dieses Gerät, dieses HTC Dream ist ja im Grunde immer dasselbe. Ein Unterschied, der zum Beispiel bei diesem Developer-Phone ist, dass dass dieses Handy auch unsignierten Code ausführt. Bedeutet, auf meinem normalen T-Mobile-Handy, da kann ich auch Anwendungen installieren und so weiter, aber ich kann mir zum Beispiel kein eigenes Betriebssystem drauf machen. Bedeutet, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, hey, ich mache da jetzt Multitouch rein, wie es ja jetzt schon passiert ist, und das ist ja eigentlich ein Eingriff quasi ins Betriebssystem und in die mitgelieferten Anwendungen, dann kann ich das mit den offiziellen Telefonen, habe ich eigentlich keine Möglichkeit, das da drauf zu bekommen. Weil die offiziellen Telefone, die schauen, wenn man da so ein Update einspielen will, schauen die, okay, wer hat ihnen dieses Update herausgegeben? Da ist dann jede Menge Kryptographie dahinter. Und wenn das nicht offiziell von Google bzw. T-Mobile kommt, dann weigert es sich. Und das Developer-Phone ist da so eingestellt, dass es sich nicht weigert. Da gibt es dann so Test-Keys, die kennt jeder, da kann jeder mit signieren. Und dann kann ich mir auch auf mein Handy draufspielen, im Grunde, was ich will. Mhm. Und das ermöglicht mir dann auch, so alles möglich zu machen. Dann kann ich da Debian drauflaufen lassen, wenn ich denn unbedingt will. Und ich kann da auch zum Beispiel Root-Rechte erlangen, wenn ich denn lustig bin.
Aber es müsste doch auch, gibt es nicht auch irgendwelche Hacks, dass ich das auf dem T-Mobile G1 machen kann?
Ja, das gab es am Anfang, da war ja aus irgendeinem komischen Grund so eine Debug-Schnittstelle wohl aktiv, die alles, was man irgendwo eingegeben hat, einfach auf eine Konsole auch noch direkt mal mit als Befehl ausgeführt hat. Also in die SMS Reboot eingeben und Enter drücken oder in irgendein beliebiges Programm, wo man Text eingibt, da hat das Telefon dann auch wirklich rebootet. Und da fing es dann am Anfang an, dass man sich auch auf den offiziellen Geräten Root-Rechte erschummeln konnte und auch den Bootloader dann ändern und es quasi zum Developer-Phone machen. Hm.
Das ist jetzt gefixt, oder?
Jein. Also in den US-Geräten geht's noch und in den europäischen Geräten, die dann ein bisschen andere Version haben zur Auslieferungszeit, ist jetzt seit, ich glaube, 3-4 Tagen besteht auch wieder die Möglichkeit, das so zu umgehen, dass man da auch wieder seinen Engineering-Bootloader draufflashen kann und machen, was man will. Also es ist per Default nicht offen, aber es ist offen zu kriegen und das Developer-Phone ist sogar dafür gedacht, dass man es offen hat. Mhm.
Im Chat ist jetzt gerade noch die Frage aufgetaucht, wie viel Speicher hat das Ding, also wie viel RAM?
Generell der Speicher, also erstmal für Mediendaten ist es eh auf der SD-Karte, also unterstützt dann, wie ich erwähnt habe, Micro-SD und auch diesen SDHC, genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel 8 GB im Moment drin, das war ich von meinem vorherigen Telefon, was ein iPhone war, gewohnt und reicht mir auch. Intern, es ist eine echt gute Frage. Ich weiß nur, dass der Speicher hin und wieder knapp wird, wenn man denn zu viele Anwendungen drauf macht. Da gibt's so Wörterbücher, die dann einfach das komplette Wörterbuch quasi mit auf den Flash-Speicher, den internen, schreiben. Und da beschwert sich das Handy dann früher oder später, dass es ihm zu voll wird. Mhm. Da muss man schauen. Ich denke, früher oder später wird es dann auch die Möglichkeit geben, die Anwendung auf SD-Karten zu installieren, wie es zum Beispiel ja bei Windows Mobile oder Symbian schon länger der Fall ist. Aber bisher ist man da auf den internen Speicher angewiesen. Ich versuche gerade mal so nebenbei rauszufinden, wie groß der eigentlich ist.
Ich meine, irgendwann bauen sie da sicher auch mehr rein. Das ist ja auch nicht,
ja, das
kostet ja auch nicht die Welt.
Genau, das ist, also wie gesagt, ist ja auch nur von diesem Telefon jetzt speziell eine Limitierung. Eventuell bringt einer mal ein Telefon raus mit 8 GB internem Flash-Speicher. Das ist ja auch problemlos möglich. Mhm.
Ja, ROM soll wohl 256 sein, RAM 192 und ja, soll
auch weiterbar
sein.
Genau.
Jetzt hat gerade einer auf der Wikipedia gefunden.
So gehört sich.
Ist auch gut, wenn Leute nebenbei hier noch mitarbeiten. Vielen Dank. Gehen wir mal über, ich meine, man kann es auf der einen Seite benutzen, sagst du, ne? Da gibt's,
genau.
Du hast gerade gesagt, Programme, man kriegt auch Programme irgendwie aus dem Internet oder.
Genau, da gibt's dann einerseits die Möglichkeit, also auf dem iPhone kennen ja alle diesen App Store, nehme ich mal an, und sowas gibt's auf Android auch, nennt sich Market, ist im Grunde wie der App Store nicht so reglementiert. Bedeutet, da sind dann auch wirklich unglaublich schlechte Programme drin, die nichts machen. Gab's im App Store eine Weile auch, bis sie dann irgendwann mal erkannt haben, dass das nicht so wirklich der Sinn ist. Aber
10.000 Taschenlampen.
Genau, und so 999 Dollar I Am Rich Applikationen, die dann auch irgendwann wieder verschwunden sind. Ja, und im Market gibt's so erstaunlich viele Anwendungen eigentlich für die kurze Zeit, die Android-Plattform eigentlich schon draußen ist. Da gab's dann, gut, am Anfang gab's dann so, wir haben unendlich viel Geld und jemand, der eine gute Anwendung macht, kriegt da was von, so kleine Contests und was weiß ich von Google veranstaltet. Und im Moment muss ich eigentlich sagen, so die notwendigsten Sachen habe ich auf dem Handy drauf. Ich wüsste jetzt nicht so spontan, was mir an Anwendung fehlen würde.
Sag mal, was hast du denn drauf? Was kann das Ding
alles? Ich habe drauf erstmal von Google selber zum Beispiel MyTracks. Das ist so, wenn man hin und wieder mal laufen geht und da gerne irgendwelche Statistik drüber haben würde, kann man ja das interne GPS nutzen, um sich da Strecken aufzuzeichnen und sich im Nachhinein nochmal anzuschauen, wo man laufen war. Ich habe einen RSS-Feed-Reader und es gibt Podcast-Clients, dass die dann auch über UMTS das ganze Zeug runterladen. Es gibt Applikationen, die SMS zum Beispiel übers Internet verschicken. Also da holt man sich dann irgendeinem Provider quasi Credits und kann dann so, ich glaube, für 6 Cent pro SMS verschicken, wenn man einen Datentarif hat, auch mit seiner eigenen Absendenummer und alles. Standardmäßig mitgeliefert wird natürlich der E-Mail-Client, der übliche, es wird ein extra Gmail-Client, falls jemand Google Mail benutzt, mitgeliefert. Es wird eine Instant-Messaging-Applikation geliefert, die zum Beispiel Google Talk unterstützt. Ich glaube, Jabber nicht offiziell als Dienst. Ich meine, das ist zwar dasselbe Protokoll, aber zumindest auf der Developer-Version nicht. Ja, was habe ich denn noch drauf? So die üblichen Sachen, Notizblock, der nicht dabei war, erstaunlicherweise. Und dann noch so ein paar Paradeanwendungen. Da gibt es zum Beispiel eine Anwendung, Name ist mir jetzt leider gerade entfallen und ich habe die auch gerade auch nicht mehr drauf, aber die benutzt zum Beispiel die Kamera, GPS und Kompass, um dir quasi auf dem Display so virtuell zu zeigen, wo du bist und welche interessanten Punkte denn um dich rum sind. Also man sieht dann wirklich das Bild, worauf man gerade die Kamera hält und dann so kleine Punkte drin, auf die man drücken kann und sagt, aha, du bist in Stuttgart und der Fernsehturm ist 2 Kilometer in die Richtung, drückt man drauf, kriegt man einen Wikipedia-Artikel. Und ja, da gibt es so ein paar kleine Paradeanwendungen. Aber es gibt im Grunde wenig, was es nicht gibt.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, hat es dann auch so einen Beschleunigungssensor?
Ja, also, hat es auch.
Okay.
Ein Accelerometer ist da auch drin. Genau. Schöne Sache, was man vielleicht noch erwähnen muss, gerade im Vergleich zum iPhone, ist, dass die Applikationen auf wirklich eigentlich alles zugreifen können, was man auf diesem Gerät hat. Beim iPhone war so das Problem, dass ich zum Beispiel Kontakte synchronisieren konnte, das war kein Problem, aber Apple verbietet den Zugriff auf den Kalender. Das ist dann ein bisschen doof, wenn ich da irgendwie meine Daten übers Internet synchronisieren will und ich habe keinen Zugriff auf den Kalender. Das geht dann zwar über irgendwelche Exchange-Umwege, aber auf dem Android-Telefon gibt es dann zum Beispiel auch diesen SyncML-Server von Amball und da kann man dann auch wirklich auf alles zugreifen, kann sich natürlich aber auch alles damit kaputt machen.
Das heißt, das Ding unterstützt SyncML nativ?
Nein, aber es gibt natürlich FunAmball als Applikation, die unterstützt es und hat vollen Zugriff auf System. Das ist eh so eine Sache, die liefern jetzt also nicht so extrem viel Sachen mit. So eine Stoppuhr zum Beispiel oder ein Notizblock, der eigentlich in jedem Handy seit, keine Ahnung, Nokia 6230 oder so mit dabei ist, kam nicht mit. Mhm. Ist aber auch nicht so wild, da es ja die Anwendungen auch aus dem App Store gibt. Man muss sich nur eine suchen, die man findet. Und der Vorteil ist, ich kann da auch die nativen Anwendungen mit ersetzen. Also wenn ich keine Lust auf das mitgelieferte Telefonbuch habe, lade ich mir ein anderes runter, das vielleicht die Namen irgendwie bunt anzeigt, je nach was weiß ich was. Und kann da auch die offiziellen Anwendungen mit ersetzen. Es ist auch zum Beispiel möglich, SMS entgegenzunehmen als normale Anwendung. Bedeutet, ich kann mich auch als Standard-SMS-Programm eintragen und kann dann mein eigenes SMS-Programm schreiben, wenn ich lustig bin.
Okay. Also es ist schon wesentlich offener als so ein
Definitiv.
iPhone oder
genau.
So. Okay. Ja, wenn der SyncML tut oder zumindest es mit FunAmball klappt, dann müsste ich das ja auch mit einem normalen Linux synchronisieren können.
Theoretisch also, ja, genau.
Weil das ist ja auch immer so ein Thema, was dann halt bei vielen Telefonen Schwierigkeiten macht, dass ich das mit meinem KDE-Kalender oder GNOME-Kalender oder also Evolution oder wie auch immer wirklich synchronisieren kann.
Genau, das funktioniert, so wie ich das gelesen habe, eigentlich recht problemlos. Ich benutze, muss ich gestehen, den internen Dienst, bedeutet die komplette Google-Schiene, Google-Kalender. Ja, es funktioniert einfach so unglaublich gut.
Das heißt, du legst alles bei Google ab.
Ja, da bin ich.
Und machst dich zum gläsernen Kunden.
Genau. Mhm. Aber wie gesagt, es funktioniert echt gut.
Aber es geht auch ohne. Also ich kann auch komplett ohne einen Google-Account zu haben, da alles benutzen und synchronisieren.
Nein, also ich weiß, wie es am Anfang war, als ich das Ding bekommen habe, da macht man das an und dann sagt er einem, hey, drück mal hier drauf, so geht der Touchscreen und dann sagt er, hey, und jetzt gib deinen Google-Account ein. Und da gab es dann auch keine Möglichkeit, drum rumzukommen. Dann fingen natürlich die ersten Leute an, okay, wenn man dann irgendwelche Sachen aufflasht, dann geht es auch ohne. Und soweit ich weiß, in den neuesten Entwicklerversionen gibt es auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, nee, skip registration, ich will nicht, ich will keinen Google-Account haben. Man hat natürlich einfach die Möglichkeit, man legt sich einen an und benutzt ihn nachher nicht, stellt da jegliche Synchronisation aus und gibt es auch die Möglichkeit.
Registrieren? Muss man das Ding dann registrieren bei Google? Nein. Oder so?
Also, okay. Zumindest nicht, dass mir bekannt wäre. Ich glaube, das Initiale bei Google einloggen dient wirklich nur dazu, dass er sich mal erst die ganzen Kontakte runterlädt und die E-Mail-Account-Einstellungen runterlädt und die Kalendersachen synchronisiert. Aber ich glaube, ein wirkliches Registrieren ist es nicht. Wobei man da jetzt auch recht wenig von mitkriegt. Aber es ist zumindest nicht so wie das iPhone, dass es am Anfang wirklich gelockt ist und auf irgendwelche Registrierungsserver sich connecten will, sondern das dient, glaube ich, eher einfach, dass man der Durchschnitts-User einen leichten Einstieg ins System hat.
Was ist da für ein Browser drauf?
Da ist ein Browser drauf, der sich Browser nennt und ist auf WebKit basierend, soweit ich das weiß.
Ja.
Ist, er funktioniert, sag mal so. Es ist ganz angenehm zum Browsen und kann auch so ziemlich alles so normal darstellen, wie man es im Internet kennt, mit JavaScript und kein Flash, aber wer will schon Flash?
Ja, das kann ich auch nicht verstehen.
Genau.
Na gut, für YouTube vielleicht oder so.
Da gibt es dann wieder eine extra Applikation, die dann sich die YouTube-Links krallt und dann aufgeht und abspielt. Aber ja.
Okay, Spiele?
Soll es geben, standardmäßig keine dabei. Es gibt ein paar echt nette. Die Sache bisher war eben, dass die meisten oder im Grunde alle Software gratis war am Anfang. Bedeutet, da durfte nur Freeware in den Store. Und jetzt fing es, glaube ich, so vor ein, zwei Wochen in den USA an, dass sie auch mal Bezahl-Applikationen einstellen. Die kriegt man als Deutsche noch recht wenig von mit, weil da gibt es wohl auch so Länderbeschränkungen, was ich ein bisschen unschön finde. Gibt es zum Beispiel auch so Paradebeispiel Last.fm. Gibt es in den USA, in Deutschland sieht man es einfach nicht. Man könnte jetzt natürlich die Installationsdatei einfach runterladen und man muss ja nicht über diesen Market alles installieren. Man kann dann diese .apk-Datei einfach auch im Dateisystem-Browser auswählen und fragt, soll ich es installieren? Sicher. Und wenn man vorher bestätigt hat, dass man das auch machen will und dass man weiß, dass es eventuell aus einer unvertrauenswürdigen Quelle kommt, dann kann man das auch so runterladen. Aber es gibt da so gewisse Beschränkungen. Und gerade die Spiele, es gibt ein paar nette, aber ich denke, erst wenn die Leute da Geld verlangen können, wird da das richtig gute Zeug kommen. Mhm. Das war ja im iPhone auch so Paradebeispiel am Anfang, dieses Super Monkey Ball war es, glaube ich, was dann auch $10 oder so gekostet hat, aber auch grafisch einiges hergemacht hat.
Wie ist es mit dem Package Management da drauf? Weißt du das?
Also ist es ein bisschen wie... Nein, kein Package Management wirklich. Also soweit ich weiß, Abhängigkeiten und so löst du nicht selbstständig auf und zwingt einen da auch nichts zu installieren. Hm. Es ist aber durchaus möglich, dass Applikationen andere Libraries zum Beispiel benutzen. Da, was ich bisher nett gesehen habe, ist, da gibt es eine Text-to-Speech-Library, die wird von recht vielen Programmen genutzt. Unter anderem auch gibt es so einen OpenStreetMap-Navigationslösungsgeschichte. Die lädt sich quasi die OpenStreetMap-Daten runter und benutzt dann eine Computerstimme, um mir zu sagen, wo ich denn hinfahren muss. Recht erfolgreich sogar.
Okay, das heißt also, da habe ich quasi schon eine kostenlose Navigationslösung.
Genau, also...
Zumindest den Anfang davon.
Ja, das ist so. Es ist möglich und es gibt auch... Gut, es gab es beim iPhone auch, aber es gibt viele Hersteller, die gesagt haben, sowas kommt. Und ich glaube, es ist sogar die erste, heißt ja so Turn-by-Turn-Navigation, also die erste offizielle Navigation in den USA auch schon draußen gegen Geld.
Okay. So, jetzt habe ich also viele, viele Applikationen so im Internet gefunden. Was, wenn ich jetzt Lust habe, doch mal was selber zu schreiben, weil die eine Sache, die ich brauche, gibt es noch nicht oder so.
Genau, dann lädst du dir den Android SDK runter. Du kannst für Android programmieren in der Programmiersprache Java. Das ist die erste offizielle Programmiersprache, soll aber, wie ich das vernommen habe, wohl nicht die letzte sein. Bedeutet, wenn du schon Java programmieren kannst, was ja so an Hochschulen, Universitäten eigentlich recht weit verbreitet ist, ist die Umstellung gar nicht so groß. Du hast da deine Standardentwicklungsumgebung, meist so ein Eclipse oder es geht auch in NetBeans. Und du schreibst eigentlich recht normalen Java-Code. Das Einzige, was du ein bisschen anders ist oder was man sich eben anschauen muss, ist, wie du dein Interface machst. Da gibt es in Eclipse so ein Drag-and-Drop-Tool, wo du im Grunde dein Interface zusammenklicken kannst, deine Benutzeroberfläche. Ja, sieht mehr oder weniger anständig aus. Jetzt nicht, wie man es zum Beispiel vom iPhone gewohnt ist, aber ist benutzbar. Und dann kannst du dir da Anwendungen entwickeln, hast dann auch, selbst ohne Handy kannst du die entwickeln, da gibt es dann einen Emulator, der da im Grunde wirklich ein vollständiges Android-Betriebssystem auf deinem Rechner nachstellt. Also auch wirklich ein Emulator, kein Simulator, wie zum Beispiel im iPhone, wo dann das Simulator und das Gerät sich anders verhält, sondern es ist wirklich ein Android-Betriebssystem, auf dem du da arbeiten kannst. Und dann kannst du da anfangen zu entwickeln. Das ist die Standard-Java-Libraries, also im Grunde das, was man so kennt, ist dabei und dann eben noch ein paar Google-spezifische Sachen wie gib mir mal GPS-Daten und sowas. Die sind aber auch alle ganz, ganz nett. Nicht unbedingt so traumhaft dokumentiert, aber man kann sie anständig verwenden.
Mhm. Ja, Dokumentation, wo kriege ich da Infos? Also,
da gibt es irgendwie, ich nehme an, wenn man Develop und Android eingibt, wird man wahrscheinlich zuerst auf die Google-Seite dazukommen und da gibt es im Grunde, das ist so der zentrale Punkt, da gibt es dann eine Newsgroup auf im Usenet wahrscheinlich, auf Google Groups dann eben gemirrored. Und da kann man sich dann mit Informationen eindecken, wie man will. Es gibt schon einige Bücher drüber. Google selber hat ein paar echt schöne Videos auf YouTube gemacht von einer ihrer Google I/O-Konferenzen. Wirklich angefangen von, wie funktioniert die virtuelle Maschine, auf der das Ganze am Ende läuft, bis hin zu, wie wie ist der Lifecycle, also was für Situationen kann sich denn meine Anwendung befinden? Also so einkommender Anruf oder hat jetzt im Hintergrund verschoben die Anwendung. Und da gibt's also recht ordentlich viel Material, um sich mal da quasi einzulesen, einzuhören, einzuschauen.
Wie kann ich denn aus diesem Eclipse oder was auch immer ich da als Entwicklungsumgebung benutze, auch nicht nur in den Emulator das Programm laufen lassen, sondern gleich aufs Telefon schieben?
Genau, da gibt's Treiber für, die werden da auch mitgeliefert. Dann kann man das Telefon da quasi als vorhandenes Gerät einloggen und dann schiebt er das auch auf mein Telefon und startet es da. Alternativ, also habe ich bisher nicht gemacht, war ich immer zu faul zu. Ich habe einfach programmiert und dann nachher die APK-Datei, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, diese Installationsbündel, habe ich dann einfach auf meine SD-Karte geschoben und habe gesagt Install und dann ging das auch. Und wie gesagt, es gibt im Grunde keinen wirklichen Unterschied. Das Einzige, was man eben vielleicht schlecht simulieren kann, sind so gerade das Accelerometer. Aber es gibt für alles Möglichkeiten. Also ich kann auch GPS zum Beispiel simulieren. Da kann ich quasi meine vorkonfigurierte Strecke, die habe ich mit irgendeinem anderen Gerät aufgenommen und die kann ich dann quasi in den Emulator werfen und sag, hey, tu mal so, als würdest du jetzt live hier entlang laufen und dann gibt er mir auch die Werte zurück, die ich will. Also es ist eigentlich eine ganz schicke Angelegenheit.
Das heißt also, ich könnte jetzt auch mal ein normales Programm, was in Java schon mal geschrieben ist, was schon auf Linux läuft, nehmen und einfach so anpassen, dass vielleicht auch auf dem Telefon läuft.
Jein. Also du hast die Möglichkeit, ich denke, viele von den Algorithmen, die so im Hintergrund laufen, irgendwelche Daten verarbeiten, die kannst du im Grunde 1:1 kopieren. Es ist standardmäßiges Java, es hat einen Großteil der Bibliotheken. Du kannst auch, solange die Bibliotheken im Quellcode vorliegen, im Grunde alles benutzen. Auf was du eben verzichten musst, sind so Sachen wie, in Java gibt es ja dieses ABT und Swing und SVT und so Spielereien. Die gibt's auf der Plattform nicht. Da haben die eben ihr eigenes Toolkit für gemacht, was aber, um ehrlich zu sein, auch Sinn macht, weil es ist nun mal doch kein Desktop und da gibt's einfach andere Anforderungen daran. Mhm.
Also den Teil müsste ich zumindest komplett neu programmieren.
Genau, also zumindest die Oberfläche und du musst es halt in dieses Korsett einzwängen, das dir die Android-Anwendung vorgeben, von wegen mit deine Startmethode muss so heißen und ja.
Ja, klingt doch ganz interessant. Würdest du es Leuten empfehlen, dass es sich mal, also vielleicht erstmal zum Benutzen, muss ja nicht gleich programmieren sein.
Genau, also generell, man kann es auch, wenn jemand denn schon programmiert hat, eigentlich zum Programmieren auch empfehlen. Es ist wesentlich schmerzfreier als so Symbian zum Beispiel. Ja, ich denke, jeder, der da mal was gemacht hat, weiß, wie weh das tut. Mhm. Das Schöne ist auch, es gibt so grundsätzliche Sachen, zum Beispiel alle Texte, die in so einer Android-Anwendung vorkommen. Man wird da gezwungen, die in eine Datei auszulagern. Oder es wird einem sehr, sehr nahegelegt, sagen wir mal so, man muss nicht, aber es wäre schon gut. Und Lokalisierung und zum Beispiel sowas ist dann recht leicht möglich und wird schon quasi einem viel Arbeit durch abgenommen. Also es ist eine angenehme Art zu entwickeln.
Okay, tja, so meine Fragen erstmal. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
Ja, vielleicht anmerken, für Leute, die Java nicht so mögen, also wie schon vorher erwähnt, im Moment ist Java die Programmiersprache. Ja. Interessanterweise läuft da aber keine Java VM. Bedeutet normalerweise, man programmiert da seinen Source Code und drückt dann in Eclipse irgendwie auf Start und dann macht der da ja Bytecode draus. Und dieser Bytecode ist eben Java Bytecode. Und das macht Android nicht. Android hat was Eigenes, nennt sich Delvic, ist so eine eigene kleine virtuelle Maschine. Quasi das Gegenstück zu dieser Java Runtime Environment auf dem PC ist dieses Delvic. Und da werden die Anwendungen eben in diesen Delvic Bytecode übersetzt. Und da fängt es jetzt schon an, jetzt irgendwie vor 2 Tagen, kamen die ersten Resultate, wie man denn auch Ruby zum Beispiel auf diesem Delvic zum Laufen bringt, über den Umweg JRuby, also Ruby in Java. Aber da fängt's schon an und es gibt jetzt auch schon Möglichkeiten, Mono auf dem Gerät laufen zu lassen. Das kann man sich dann aus dem Market runterladen. Also die Microsoft-Schiene, das ganze .NET, ist auch schon in, sagen wir mal, ersten Zügen auf dem Gerät. Aber leider nur so hobbymäßig, also nicht offiziell unterstützt voller Tools, sondern es geht, aber
ja, gut, ich meine, wenn das erstmal ein großer, ja, so ein bisschen Drive kriegt, dann und sich da viel, viel mehr Leute mit beschäftigen, dann wird da sicher auch noch viel Interessantes kommen,
oder? Denke ich auf jeden Fall auch, ja.
Wo glaubst du, geht es hin so demnächst mit Android?
Also wie man jetzt ja gesehen hat, viele Anbieter sagen schon ganz klar, ja, da kommt ein Telefon raus. Und ich denke, jetzt wird zum Beispiel Symbian das Leben recht schwer gemacht, weil Plattform ist für Programmierer doch wesentlich angenehmer. Sie hat ist ein Standard Linux, bedeutet, da können auch irgendwelche Hardwarehersteller eventuell irgendwelche Zusatzsachen bauen und müssen im Grunde nur in Anführungszeichen einen Linux-Treiber schreiben. Und ja, ich denke mal, das wird sich schon jetzt ordentlich an Marktanteil gewinnen, wenn jetzt mal die ersten Geräte rauskommen.
Was kommt da für nächstes? Weißt du schon?
Oh, so spontan. Also man liest ja jede Woche, dass irgendein Hersteller irgendwas ankündigt und dann sieht man auch immer irgendwelche Screenshots, die, ob sie jetzt gefotoshoppt sind oder nicht. Aber so spontan, was jetzt wirklich als nächstes auf der Reihe steht, weiß ich nicht. Es soll ein G2 kommen, das dann irgendwie keine Querztastatur mehr hat, sondern nur ein Touchscreen. Und es sieht alles recht iPhone-mäßig aus, was da so auf uns zukommt.
Ja, das ist, ich meine, HTC wird da sicher jetzt auch noch mehr von den Dingern bauen.
Denke ich doch auch.
Hier kommt noch gerade die Frage, ob was für ein grafisches System läuft, ob es am X-Server läuft oder sowas in der Art.
Ah, das ist eine gute Frage. Also man kann,
ich glaube, generell man kann den X-Server starten, aber bringt das System also, wahrscheinlich eher halb zum Abschmieren.
Genau, also was ich gehört habe, ist, es gibt Leute, die eben, wenn sie sich da irgendwie Debian drauf installiert haben, aus zu welchem Grund auch immer, die lassen dann halt einen X-Server laufen und können dann quasi vom PC auf ihr Handy zugreifen. So.
Cool.
Ja, was es gibt, ist OpenGL IS, glaube ich. Also dieses Subset von OpenGL, wenn man da ein bisschen 3D-Grafik machen will. Und ich muss überlegen, aber es könnte sogar fast sein, dass da echt ein abgespeckter X-Server drauf läuft. Bin mir aber nicht sicher. Man muss sagen, dass hier recht viel auf wirklich schon bestehendes Linux gebaut haben. Das Einzige, was da zum Beispiel dazu kam, ist so ein bisschen strikteres Energiemanagement, weil das standardmäßig, also zwar auf das Linux ACPI-mäßige aufbaut, aber einfach an vielen Stellen noch ein bisschen angezogen wurde. Von daher, also könnte gut sein, dass ein X-Server drauf läuft, aber mir würde jetzt so spontan nicht einfallen, warum ich da jetzt irgendwas damit machen müsste.
Müsste man nochmal gucken. Okay, sollen wir erstmal ein bisschen Musik spielen und dann mal ein bisschen verschnaufen und dann kommen wir gleich nochmal zurück, reden für vielleicht noch ein bisschen über die Zukunft und ja, was uns noch so einfällt hier in der Pause. Ihr hört jetzt Boar mit Single Writ und das soll wohl wieder ein bisschen mehr Indie, ein bisschen mehr Pop sein. Ich hoffe, das gefällt euch besser als das Lied davor. Single side ticket. Musik, freie Musik, die ihr euch einfach so kostenlos einfach so aus dem Internet laden könnt. Und ihr könnt natürlich auch Musik vorschlagen an info@radiotux.de. Das haben diesmal David und Tobias gemacht. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und wir reden immer noch über Android, über Google und so einen Schnickschnack. Wie geht's weiter? Wo entwickelt sich das Ganze jetzt hin? Was meinst du?
Ja, gute Frage. Also das Ganze ist ja erstmal eigentlich auch so gedacht, dass es jetzt nicht unbedingt erkennbar ein Android von Google sein soll, sondern ja auch eine Plattform für die Hardware-Entwickler, dass die nicht ihr eigenes Betriebssystem da pflegen müssen und ihre eigenen Anpassungen machen. Bedeutet, ich denke, in Zukunft werden auch hin und wieder mal so, prophezei ich jetzt mal, so eher Low-Cost-Telefone kommen. Weil es ist gratis, es kostet keine Lizenzgebühren. Und die Anbieter können, wenn sie wollen, im Grunde einem alles, ich sag mal, versperren. Bedeutet, ich bin sicher, da wird dann irgendwann ein Gerät kommen, das zwar im Herzen Android ist, aber nach außen hin eine eigene Oberfläche hat, die quasi von dem Android, wie wir es jetzt sehen, wenig Übereinstimmung hat.
Das heißt, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so abhängig von den ganzen Google-Diensten.
Das nehme ich mal auch stark an. Also das gibt jetzt im Grunde gut die erste Kooperation T-Mobile with Google. Das ist, macht sich natürlich auch toll, der Slogan, so komisch das jetzt auch klingen mag. Aber ich denke, da wird früher oder später auch werden sich Anbieter da auch entscheiden, einfach mal was Eigenes zu branden und die ganze Google-Affinität einfach wegzulassen.
Ja, ansonsten ist es sehr spannender, interessanter Markt, so insgesamt mal.
Ja, gerade jetzt auch, wo so ziemlich alles jetzt irgendwann mal Internetzugang erhält, der Kühlschrank, der ja schon seit Jahren gerumort wird, dass er irgendwann mal Milch nachbestellen kann, der kann das vielleicht auch bald mit Android, weil es ist das Know-how ist recht weit da. Ah. Ich meine, Java gefällt der Industrie so, weil es so viele Java-Programmierer gibt.
Ja, das war ja sowieso, das wollte Sun ja ganz am Anfang mal, dass jede Kaffeemaschine mit Java läuft. Ich meine, vielleicht sind wir ja dann da.
Java ist auch eine Kaffeesorte, von daher ist das ja auch recht naheliegend, aber ja.
Und eine Insel.
Auch. Java ist ja auch eine Insel, genau. Ja, und ich denke, dass es da einfach, ja, es ist einfach günstiger, sowas auf Android auf einer quasi standardisierten Plattform zu machen, wie wenn man da anfängt, selber Embedded Systems zu entwickeln. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die unglaubliche hier Responsibility, na, wie heißt es auf Deutsch? Ja, lass mal einfach mal so stehen. Genau. Wenn man halt jetzt nicht unbedingt so darauf aus ist, dass man da High-Performance-Sachen macht, ist Android sicher eine extrem angenehme und einfach zu bearbeitende Plattform von Herstellern. Also ein bisschen C, ein bisschen Linux und dann kann man da anpassen, was man will.
Ja, was ist jetzt? Java ist auch ein Tanz.
Oh, okay.
Wir lernen hier noch richtig was dazu. Und jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ja, blöder Chat. Nein, nicht blöder Chat, aber es bringt einen doch raus. Verdammt. Genau.
Ich werfe vielleicht noch was ein, weil vor die Frage kam, ob da jetzt ein X-Server so drauf läuft. Also da gibt es so ein wunderbares, riesiges Bild von Google. Und da gibt's was, das sich Surface Manager nennt. Und ich glaube, das ist was Eigenes, das Google da zusammengestrickt hat. Also ich sehe zumindest keinen Xorg, X11, X sonst was, sondern eigene Bibliotheken. Mhm. Und was man vielleicht noch so als groben Überblick, was da noch so drin steckt. Es gibt da ein eigenes Media Framework. Das ist auch irgendwie von einer Third Party zugekauft. Das ist auch nicht standardmäßig bei zum Beispiel Linux dabei. Google hat, wie gesagt, schon WebKit genommen für den Browser. Es gibt, wie auch zum Beispiel im iPhone, SQLite für alles mögliche Kontakte und so weiter. Das ist alles eine kleine Datenbank. Was interessant ist, sie haben eine eigene libc gemacht. Das ist jetzt ein bisschen, jetzt wird's nerdy, aber das sind so diese Standard-C-Sachen, die man benutzt. Und die haben die speziell für das mobile Betriebssystem angepasst, dass es schnell läuft, ja, dass es wenig Energie verbraucht und alles Mögliche. Genau. Und ansonsten OpenGLES, FreeType für Schriften und so weiter und SSL und es steckt viel Bekanntes drin, sag mal so.
Mit was für einem Vertrag benutzt du jetzt deinen?
Ich hatte da das Glück, mal in einem Praxissemester bei T-Systems beschäftigt zu sein und da habe ich dann einen Mitarbeitervertrag, der läuft aber in nächster Zeit auch bald aus und ich denke, ich werde da wahrscheinlich versuchen, mal auf einen von diesen No-Frills-Anbietern zu gehen, diese Discount-Prepaid-Anbieter, die jetzt auch schon ganz interessante Tarife haben. Also da kriegt man jetzt auch schon so einen Gigabyte Datentransfer für 10 Euro. Und da kommt es im Grunde auch drauf an. Also ich meine, Telefontarife gibt es viele, aber Daten ist halt auch noch recht dünn gesät.
Ja, und immer noch teuer. Obwohl, da hat sich ja jetzt in letzter Zeit ziemlich viel bewegt. Also für 19 Euro oder 20 Euro, da gibt es schon einiges.
Genau, und wie gesagt, die es gibt auch, glaube ich, 2, 3 so 10 Euro Angebote. Da ist man dann halt im Netz von E+. Das ist...
Will man das wirklich?
Ja.
Also eben, ich meine, wenn man nicht auf Geschwindigkeit steht, dann kann man das durchaus tun.
Ja.
Weil E+ hat, glaube ich, immer noch kein HSDPA und sowas.
Genau, da...
Die sind immer noch bei den 384 oder wie viel waren es? Kilobit?
Genau. Das, und sie haben auch halt kein Edge, was man auch noch sagen muss. Das war dann mit dem iPhone immer so ein kleines Problem. Bedeutet, da ist man ist schon langsam unterwegs, aber ich denke persönlich, mir reicht UMTS aus. Ich lade da jetzt ja auch nicht keine wirklich so.
Filme.
Genau, also ich lade auch Podcasts nicht wirklich, die synchronisiere ich mir vom PC drauf.
Obwohl, ich habe, ich meine, wenn man umzieht, man kennt das ja.
Ja.
Da ist man ja meistens so Wochen, eher Monate ohne DSL. Ich glaube, ich war 2 Monate ohne DSL und hätte ich meine UMTS-Flatrate nicht gehabt. Und ich habe einen, die so richtig schön teuer ist, aber demnach auch erst ab 10 Gigabyte. Also die meisten drosseln dich ja dann irgendwann bei diesen No-Frills-Anbietern dann wahrscheinlich
schon. Ja, oder Schlimmeres wird teurer. Das ist dann kostet ab dem Gigabyte, das ist dann so ganz unangenehm.
Ja, entweder wird es teurer oder die drosseln dich dann halt auf, was weiß ich, ISDN oder GPRS-Niveau. Ja. Da macht es ja dann auch keinen Spaß mehr. Da macht es nicht mal mehr Spaß, in einer Shell, über SSH auf einer anderen Maschine zu machen. Mhm. Also,
wobei ich sagen muss, also ich habe ja auch einen von diesen T-Mobile-Verträgen, der wird auch gedrosselt ab einer gewissen MB-Zahl. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm, also ein bisschen E-Mails und mal auf Wikipedia schauen, gerade wenn es eigene Programme für gibt und man jetzt nicht wirklich anfängt zu browsen, man merkt einen Unterschied kaum. Also ich meine, der Verbindungsaufbau, das ist das, was Zeit kostet und alles, was danach kommt, ist eigentlich, ja Gott, so eine E-Mail hat nicht viel Kilobyte und die ist dann auch schnell mal unten.
Ja,
also, klar. Ich denke, ich würde auch auf so eine E-Plus-Alternative zurückgreifen dann im Endeffekt.
Es kommt drauf an, was man damit machen will. Also wenn man es tatsächlich nur auf dem Handy haben will und nur E-Mails und mal ein bisschen browsen, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt gleichzeitig zum Beispiel auch, oder wenn du jetzt sagst, du benutzt es für, um mit dem Notebook oder Laptop oder Netbook oder was auch immer, darüber dann ins Internet zu gehen, also das Handy nur als Modem benutzen oder eventuell hat man ja sogar schon eingebautes UMTS oder sowas, dann ist es wahrscheinlich schwieriger.
Da könnte man vielleicht auch noch anmerken, das war ja auch beim iPhone so am Anfang herbe Enttäuschung, dass ich da nicht drüber ins Internet kann. Das G1 standardmäßig auch nicht. Bedeutet, da gibt's dann zwar irgendwelche Programme, die man sich runterladen kann, die sind auch dann teilweise nicht mal im Market, sondern ja, da hat sich irgendein Hacker hingesetzt und hat's halt gemacht. Offiziell gibt es also keine Möglichkeit, inoffiziell klappt da sogar schon über Bluetooth ins Netz zu kommen und die üblichen Geschichten, Handy als Proxy benutzen. Aber darf man ja eh nicht bei den meisten Anbietern und wir würden das dann ja auch nie tun, wenn das gegen die AGBs verstößt.
Ach, ich meine, bei dem T-Mobile, bei dem die Tarife, die es dem, also für das iPhone, die alten iPhone-Tarife, da ist es ja ausdrücklich erlaubt.
Am Anfang war es nicht mal mehr so. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ja, da hieß es dann mit dem Mobilgerät und Schluss.
Genau, und dann kam plötzlich dieses, da wollten sie es mal kurzzeitig pushen.
Genau.
Und ja, deswegen, also ich habe heute meinen Vertrag mal so ein bisschen erhöht. Ich habe jetzt eigentlich, also was ich schon lange erzähle, wenn man UMTS richtig doll und viel nutzen will, würde ich definitiv eins der D-Netze empfehlen. Das heißt also entweder zu Vodafone gehen oder zu T-Mobile, weil denen ihre Netze sind genial ausgebaut. Und also ich merke das jetzt, ich habe ja so ein iPhone und sehe, wo ich überall UMTS habe. Und ich habe halt schon seit 3, 4, 5 Jahren UMTS-Flatrate von Vodafone und bin da auch richtig begeistert. Und ich habe, also ich würde, glaube ich, nicht das missen wollen.
Genau. Weil man da auch sagen muss, dass es in Stuttgart schon recht gut ausgebaut ist. Ich weiß jetzt
ja,
nicht
du
so.
Du hast ja hier sogar in der S-Bahn mittlerweile, wo in anderen deutschen Großstädten.
München.
Genau. Da haben die Leute ja noch nicht mal schnelles Internet da unten, wenn überhaupt irgendwelches, irgendwelche Verbindung. Von daher ist es schon nicht schlecht, aber es ist, hat was. Man kann seinen Laptop aufklappen und man hat UMTS in der S-Bahn unten im Tunnel.
Schon nett.
Und sowas. Ja, also bei den großen Anbietern, wenn man direkt zu denen geht, kostet es natürlich auch was. Also ich zahle für meine Vodafone Flatrate, die dann halt ab 10 Gigabyte gedrosselt wird. Ich glaube jetzt mittlerweile, wenn man einen neuen abschließt, wird es schon ab 5 Gigabyte gedrosselt. Das sind 42 Euro im Monat. Also es ist schon eine Stange Geld. Wie gesagt, es gibt mittlerweile auch welche, die für 20 oder 10 machen. Aber ich würde nicht empfehlen, das von E-Plus oder von O2 zu nehmen. Es sei denn, man ist halt hart im Nehmen und man kann darauf verzichten, dass die Dinger wirklich schnell sind und dass man halt gut ausgebautes Netz hat, weil bei sowohl E-Plus als auch bei O2 braucht man auf dem Land gar nicht zu gucken, ob die UMTS dort ausgebaut haben, während das bei T-Mobile und Vodafone bin ich manchmal erstaunt, wo, weiß ich nicht, nur drei Häuser stehen und man hat UMTS. Da ist manchmal das UMTS sogar das schnellste Netz, was du an der Gegend kriegst. Also bei meinen Eltern ist das so, da ist die DSL-Geschwindigkeit langsamer als das UMTS-Netz.
Genau. Ich sehe gerade eine Frage im Chat so auf die Entfernung, wie das mit dem Abspielen von AMR-Codierung ist. Also da geht es dann wahrscheinlich um den Audio-AMR-Codec. Und da gibt es hier so eine schöne Tabelle, vielleicht mal drüber gehen. Es wird natürlich MP3 unterstützt. Also das ist zumindest auch das, was man als Programmierer zur Verfügung hat und was der standardmäßige Media Player quasi mitbringt, der Audio Player. Man hat AAC, also das, was man normalerweise so aus Apple iTunes fällt, zum Beispiel aus dem Store und was man sich auch gern selber erzeugen kann in allen möglichen Variationen. Man hat auch diesen AMR-Codec in Narrowband und Wideband, NB und WB. Man kann MIDI abspielen, was wir sicher alle machen wollen. Was auch noch nett ist, Ogg Vorbis wird unterstützt als Format.
Das vermisse ich so ein bisschen beim iPhone.
Genau, und also das war jetzt das Dekodieren, Codieren. Ein Encoder ist nur für das AMR Narrowband dabei. Also wenn man Sprachaufzeichnung macht mit den mitgelieferten oder mit den Applikationen im Market, dann kommt es als AMR da raus. Also nicht direkt CD-Qualität. Ansonsten Bilder, ja gut, JPEG, GIF, PNG, BMP, das Übliche. Und Videos, H263, also das, was so normalerweise alle, die etwas weniger attraktiven Handys aufnehmen können. Und was dann auch noch drin ist, ist H264, also der neue kommende schöne Codec. Und MPEG 4, also das, was man vielleicht so als DivX oder XVID oder sonst was kennt, wird auch unterstützt, da aber nur dieses Simple Profile. Alles andere wird dann ein bisschen zu stressig für das Handy.
Ich kann nicht gut das verstehen. Also, da muss man sich dann schon was Größeres holen, wenn man richtige Filme anschauen will.
Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Anbieter dann auch so spezielle Zusatz-Plugins quasi mitgeben können. T-Mobile macht es zum Beispiel WMA, Windows Media Audio und WMV liefern die auch als Decoder mit. Das habe ich jetzt zum Beispiel auf der Developer-Version nicht, aber wenn man sich das hier offiziell kauft, wird es höchstwahrscheinlich dabei sein, wer das auch immer will.
Kann man Codecs nachinstallieren? Wahrscheinlich.
Also, ja, ich denke,
hast du ja gerade ein bisschen beantwortet.
Ja, also der Systemhersteller kann die nachinstallieren, ob ich das als Benutzer selber machen kann, weil es ja doch, also keiner will Codecs wirklich in Java implementieren. Das muss ja schon irgendwas C-mäßiges sein, dass das richtig flutscht. Wahrscheinlich nur, wenn man dann wirklich auch Root-Rechte hat. Aber dann dürfte es eigentlich auch kein Problem sein, weil die Dokumentation ist da, der Source-Code ist da, die APIs sind offen. Also, wenn sich einer berufen fühlt, kann er da gern seinen eigenen Videocodec programmieren, der auf dem Android läuft. Genau.
Ja. Haben wir noch Themen? Ansonsten.
Spontan nein.
Dann würde ich jetzt noch kurz die Feedback-Runde machen. Also, ich habe noch eine E-Mail bekommen. Ich meine, da Andi schon wieder mal nicht da ist, ist das mit Andi Goes Linux mal auch wieder nichts geworden, aber. Dazu hat Timo noch eine E-Mail geschrieben und ja, hat einfach generelles Feedback kurz gegeben, dass er das okay findet, wenn wir auch grundlegende Fragen mal beantworten und das nicht nervt, obwohl er sich auch schon sehr, sehr lange mit Linux beschäftigt. Und er findet diese Dreierkonstellation, die wir heute ja nicht haben, wir sind heute nur zwei, obwohl vier wäre hier, ist in dem Studio auch zu viel, also bei vier müssten wir wieder rübergehen ins andere und da ist das mit dem Ton nicht ganz so gut. Und ja, hat er sich dran gewöhnt. Naja, ich hoffe, du bist auch zufrieden, dass wir heute nur zu zweit waren. Und er hat den Akzent von Andi, der spricht so Schwäbisch fast. Ich kann es ja auch nicht.
Ach so.
I-Kondesch au-et.
Ja.
Neu. Conny-et. Conny-net. Wie auch immer. Kommt ja dann noch darauf an, ob ich Oberland-Schwäbisch oder was weiß ich für Schwäbisch spreche. Da ist das ja auch nochmal alles anders und ich bin Gott sei Dank kein Schwabe.
Ey.
Was bist du eigentlich?
Schwabe.
Ah ja, okay. Hört man aber auch nicht.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Es ist anstrengend.
Es tut weh, innerlich.
Aber ich hoffe mal.
Hier in Stuttgart ist ja auch kein echtes Schwäbisch. Also wir sind ja schon so Honoration Schwäbisch und deswegen die von der Alp kommen, die merken es dann schon.
Die verstehe ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Wenn die loslegen, dann verstehen die wenig Leute.
Ja, das ist so wie die Bayern oder so. Wenn die loslegen, verstehe ich auch nichts. Also die verstehe ich auch schon nicht, wenn die sich Mühe geben. Und zu Gento hat er noch gesagt, ist ja vielleicht für Andi, ich weiß nicht, ob er zuhört, ich hoffe mal, der hat gerade noch abgesagt, auch interessant, dass er nach dem Umstieg, also jetzt der Timo, sorry, ich habe es mit den Namen heute irgendwie nicht so. Also er hat sich eine Woche Zeit genommen und ist auch von Windows nach Linux gewechselt und hat sich irgendwie was gleich Gento aufschwatzen lassen als Einsteiger. Und das ist, ja, das wollten wir Andi auch aufschwatzen, aber ich glaube, ich weiß nicht. Also er hat sich jedenfalls gleich als Einsteiger mal an Gento rangetraut und ist damit immer noch zufrieden. Nein, hey, jetzt will hier jemand auf den Rechner. Pfui, geh weg. Ich hasse Leute, die sich per VNC plötzlich... Gibt's ja wohl nicht. Mitten in der Sendung hier. Böse, böse, böse. Ibra. Wo war ich jetzt? Verdammt. Gut, naja. Ich glaube, ich schicke Andi einfach nochmal diese E-Mail und irgendein Fehler, den man bei Gento nicht machen sollte, ist den GCC zu updaten, weil dann haut das alles durcheinander. Von daher Vorsicht, liebe Leute, wenn ihr sowas macht, aber den Fehler macht man nur einmal. Man sollte auch nicht mehr, ja, man muss halt doch ein bisschen aufpassen, was man dazu tut. Wenn das ganze System halt auf GCC 3 irgendwas kompiliert ist, dann wird das nichts, wenn man plötzlich auf GCC 4 umsteigt. Aber ansonsten läuft das System wohl ganz rund, wenn man sich erstmal daran eingearbeitet hat. Und er benutzt es jetzt schon seit über 3 Jahren und ist froh und stabil. Und wenn man es erstmal eingerichtet hat, dann kann man das, glaube ich, auch alles. Ja, das vielleicht noch als bisschen Feedback von dem letzten Mal, wo wir uns mit Gento beschäftigt haben. So, ich habe noch keine neue Linux-Distribution, die wir nächstes Mal vorstellen. Aber wir sind nächstes Mal auch, oder ich bin zumindest auf der Cebit. Ich weiß nicht, ob wir die Sendung, vielleicht machen wir von dort eine Sendung, die wir dann online stellen. Ich weiß noch nicht, ob das genau dann das Zeitfenster wie diesmal einhält. Und schauen wir mal, wie das Ganze ist. Aber danach geht's dann auf jeden Fall wieder regelmäßig weiter. Also Cebit ist vom 3. bis 8. März. Wer Lust hat und auch da ist, einfach mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht kann man sich ja mal kurz zusammensetzen. Und danach, darauf folgende Woche, sind auch gleich die Chemnitzer Linux-Tage am 14. und 15. März. Und da wird Radetux auch wieder mit dem Stand vertreten sein. Wir werden die ganze Zeit von dort Live-Sendungen machen, viele, viele Interviews. Ich bin gerade dabei, die ganzen Leute mal zusammenzusuchen und den Sendeplan fertig zu machen. Und vielleicht schaffen wir es ja bis dahin tatsächlich, das nur mit der Webseite hinzukriegen. Ich bin ja, naja, ich meine, es hat schon so lange gedauert. Was macht das, wenn es noch etwas länger dauert, ne? Was soll's. Schauen wir mal, vielleicht klappt das ja noch. Aber ich habe gerade auch nicht so die Zeit, mich da reinzuhängen. Auf jeden Fall 14. 15. fest eintragen, wenn ihr nicht sowieso in Chemnitz seid und vorbeikommen könnt. Dann auf jeden Fall Radio Tux hören. Wir spielen wieder ein bisschen Musik und wir machen ein hochkarätiges Programm. Okay. Tja. Hast du noch irgendwas zu sagen, Marc?
Nö.
Hat Spaß gemacht?
Ja.
Ein bisschen.
Ja, kann man so sagen. War schön.
Willst du öfter vorbeikommen?
Ja, klar. Jede Woche.
Jede Woche?
Ja, mindestens.
Mindestens. Naja, von mir aus. Nächstes Mal machen wir Open ID dann. Oder du bringst irgendein anderes interessantes Thema mit.
Ich bin sicher, die Leute wollen das gar nicht. So. Ich warte jetzt gerade auf den Chat.
Ja, nee, Linux Mint haben wir noch nicht vorgestellt, ist aber auch auf meiner Liste drauf, weil das ist letztens auch auf meinem Radar aufgetaucht, wo ich gedacht habe, das kannte ich noch gar nicht. Und ja, also da kommt, schlagt einfach mal was vor. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt über die Linux-Ressourcen selbst was sagen, dann rufe ich gerne an und ihr redet einfach mal über die, weil ich kenne die ganzen Linux-Distributionen. Oh, und jetzt eins der Handys funkt hier dazwischen. Ich kenne das auch nicht. Oh, alle. Von daher, ja, wenn ihr Lust habt, einfach mal Bescheid geben. Okay. Das war's mit Radetux et Horaz Ausgabe 52. Wie gesagt, mal schauen, ob wir nächste Woche eine Sendung machen oder wie oder wo oder was auch immer. Übernächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder für euch da. Das ist dann der, jetzt lass mich mal kurz gucken, was, dann haben wir schon März, ne? Oh Gott. Das ist dann der 13., nee Quatsch, 12., 12. März, da sind wir auf jeden Fall wieder on air. Ihr könnt natürlich wieder live hören, in den Chat kommen. Ansonsten habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und ja, ihr hört jetzt noch einen Song, das ist Anime mit Bombs Are Fallen. Und ich habe vorhin schon reingehört, also es klingt zwar irgendwie Englisch, aber das ist mal wieder eine dieser vielen, vielen französischen Bands, die es hier auf Jamendo gibt und es klingt einfach witzig. Ich finde Franzosen, die versuchen Englisch zu sprechen, irgendwie total witzig. Also, bis demnächst. Ciao.
Tschö.
Cry for anymore to cast it. So I'm counting.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.